Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Seit Donnerstagabend hat die Berlinale die Filmschaffenden und das Publikum in Berlin wieder fest im Griff. Mit jeder Menge neuer Produktion. Und in der Sektion, die ich besonders liebe, in der Retrospektive, mit alten Streifen, die das Publikum jetzt auf der großen Leinwand sehen kann. In diesem Jahr geht es dort um Ansichten der Zukunft aus der Vergangenheit, um Science-Fiction-Filme. Future Imperfect, Science-Fiction-Film, so lautet der Titel. Parallel zur Retrospektive der Berlinale zeigt die Deutsche Kinemathek im Berliner Museum für Film und Fernsehen noch bis in den April hinein die Ausstellung Things to Come. In ihr geht es um die Verflechtung von Science und Fiction, also um Wissenschaft und Fiktion. Im Januar 2016 nahmen das Einstein-Forum Potsdam und die Deutsche Kinemathek diese Ausstellung zum Anlass für eine wissenschaftliche Tagung. Auf ihr ging es natürlich auch, wie sollte es anders sein, ihr lieben Trekkies und Jedis, um die vielleicht strahlkräftigsten Galaxien der Film- und Fernsehgeschichte.
Im Unterschied zu Star Trek, die sozusagen politische Kritik üben wollten und die Ideen eines positiven Zukunftsbildes immer wieder neu verhandelten, war Star Wars dagegen von Hippie-Fantasien geprägt. Der im Begriff der Kulturindustrie auch schon bei Adorno nachzulesen, die Disney-Studios. Gleichzeitig wären die Klingonen ein schönes Beispiel, wie man sozusagen ironisch die eigene Seelenvergangenheit durchbricht. Diese Optionen werden dann auch als Basis genutzt für das Transmedia Storytelling, also für dieses Netzwerk aus Geschichten zwischen Spielen, Filmen, Comics, Romanen. Dann kommt Darth Vader als netter Entertainer auf Kindergeburtstagen vorbei. Das wäre so ein typisches Beispiel für das Wechselspiel zwischen Fernkultur und kulturindustrieller Verwertung. Mit viel Aufwand und viel Leidenschaft und selbstgebastelten Spock-Ohren.
Ja, aber die selbstgebastelten Ohren braucht ihr nicht, um Andreas Rauschers spannendem Vortrag zu folgen. Er heißt When Galaxies Collide – Star Trek und Star Wars im transmedialen Vergleich. Es schadet natürlich nicht, wenn ihr euch in den beiden Galaxien so ein bisschen auskennt, die ausufernde Star Trek-Genealogie überblickt oder Sympathien habt für George Lucas und seine Erzählung von der guten und der dunklen Seite der Macht. Aber selbst ohne eingehendere Vorkenntnisse macht es Spaß und bringt es Erkenntnis, dem Redner in diese beiden Mega-Erzählungen hineinzufolgen. Dr. Andreas Rauscher unterrichtet Medienwissenschaft und Medienästhetik an der Universität Siegen. Promoviert wurde er 2001 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz über das Phänomen Star Trek, virtuelle Räume und metaphorische Weiten. Er forscht gerne auch mit dem Blick auf Games. Wie funktionieren Computerspiele? Wie ergänzen und erweitern sie Geschichten, die ihren Ursprung im Kino haben? Gerade Star Trek und Star Wars sind natürlich auch Galaxien der Merchandising-Produktion. Ich bin fast bereit, Wetten anzunehmen, dass es deutschlandweit kein Kinder- oder Jugendzimmer gibt, oder sagen wir vielleicht kein Kinder- oder Jugendzimmer, das von einem Jungen bewohnt wird, in dem nicht mindestens ein Spielzeug oder ein Kleidungsstück mit dem Star Wars-Logo aufzutreiben ist. Aber auch das Weiterschreiben durch die Fans, die Aneignung einzelner Aspekte oder Personen aus diesen großen Epen durch die Fangemeinde spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle, wie ihr gleich hören werdet. Andreas Rauscher beginnt seine vergleichende Analyse mit einem Blick auf das sogenannte World Building in beiden Serien. Was das ist, das World Building, das erläutert er gleich zu Beginn seines 40-minütigen Vortrages When Galaxies Collide – Star Trek und Star Wars im transmedialen Vergleich.
Der Begriff World Building geht auf den amerikanischen Medienwissenschaftler Henry Jenkins zurück, der sich jahrzehntelang mit den Fankulturen um Star Trek beschäftigt hat und im Zuge der sogenannten Medienkonvergenz, also des Wechselspiels zwischen Filmen, Videospielen, Comics, Romanen, wie aus diesen Netzwerken ganze fiktionale Universen entstehen, die dann sich über mehrere Jahrzehnte entwickeln können und in einem Austausch zwischen kulturindustrieller Produktion und Umkodierung und im Idealfall sogar subversiver Aneignung durch die Fans neue Varianten hervorbringen. Und die beiden Prototypen im Bereich der Science-Fiction dafür sind die beiden Franchises Star Trek und Star Wars. sodass es mir durchaus naheliegend erschien, nachdem ich mich immer wieder mit beiden in unterschiedlichsten Kontexten beschäftigt habe. Über Star Trek hatte ich meine Dissertation verfasst. Star Wars spielte eine wichtige Rolle bei meiner Habilitation, da zahlreiche Videospiele von Star Wars inspiriert wurden. Dass es einmal naheliegend ist, diese beiden Franchises zu vergleichen. Da dachte ich mir in drei verschiedenen Runden, die unterschiedlichen Entwürfe zu vergleichen nach den Aspekten, die mir Schlüsselbegriffe für das Konstruieren solcher fiktionaler Welten zu sein scheinen. Nämlich als ersten Ansatz die Architektur, die in beiden Serien verwendet wird, sodass man es hier nicht mehr nur mit einer Narration zu tun hat, sondern eigentlich mit einem ganzen Patchwork von Narrationen, die in unterschiedlicher Weise navigiert werden können. Das geht wieder mal auf Henry Jenkins zurück. Der sprach von einer Narrative Architecture, die sowohl für Filme als auch für Serien als auch für Spiele genutzt werden kann. Also etwa, wenn man sich das bei Star Wars anschaut, man hat dann sogenannte Points of Entry, Einstiegspunkte, nach denen man das Universum erkunden kann. Man kann, was die meisten Leute in meinem Alter bevorzugen, mit den klassischen Episoden 4 bis 6, also das sind für alle die, die mit dieser konfusen Reihenfolge nicht vertraut sind, das sind die Filme, die von 1977 bis 83 entstanden sind. Man kann die als Einstieg nutzen und ich kenne auch viele Leute, die es dann gerne dabei belassen. Es gibt dann sozusagen noch den ketzerischen Akt, der natürlich, wenn man der Autorentheorie folgt, seinen völligen Recht hat. George Lucas produzierte dann die damals angekündigte Vorgeschichte Episode 1 bis 3, die von 99 bis 2005 entstanden. Inzwischen wurde das Ganze als luxussanierte Immobilie in die Hände des Disney-Konzerns begeben und der Schlüsselmeister der Gentrification des Star Wars-Universums, ein Regisseur, der wirklich ein Talent dafür hat, denn er hat das Gleiche schon mit Star Trek gemacht, ist J.J. Abrams. Damit beginnt jetzt gerade mit Episode 7 bis 9 noch ein weiterer Zyklus, der auch schon Ende der 70er mal angekündigt wurde. Jedenfalls, man sieht angesichts dieser doch sehr verzweigten Mythologie, dass man hier verschiedene Points of Entry hat. Wenn man masochistisch veranlagt ist, dann beginnt man mit den Prequels und kann dann sehen, was da an digitalen Visionen drin zu sehen ist. Da werden Dinge auf die Leinwand projiziert, die jenseits von aller Vorstellungskraft laut Produzenten sind, manchmal allerdings auch natürlich eher die Albträume von allen Bildern, die eher dem realistischer gestalteten Science-Fiction-Film anhängen. So, dass man diesen einen Weg hat. Man hat auch die andere Möglichkeit, die ganz einfache, geradlinige Narration der klassischen Filme 4 bis 6 als erstes anzusteuern. Da gibt es dann, wenn man das kulturell noch ein bisschen nobilitieren will, Möglichkeiten, Parallelen zur Heldenreise von Joseph Campbell zu entdecken. Da gibt es Dutzende Regalmeter von Büchern dazu, damit will ich sie jetzt gar nicht weiter quälen. Das ist ein erzählerisches System des sogenannten Monomythos, das George Lucas einige Zeit, nachdem er den ersten Star Wars-Film gedreht hat, entdeckt hat und daraufhin erklärte, dass er eigentlich sein ganzes Universum danach ausrichten würde. Das ist aber eine etwas einseitige und eher so eine Art Einschienenbahn, die nicht unbedingt so interessant ist. Und jetzt mit Episode 7 bis 9 hat man nochmal einen weiteren Eintrittspunkt, in dem sich dann sozusagen eine Art Generationswechsel vollzieht und auch gewisse überfällige politische Korrekturen im Hinblick auf Gender-Repräsentationen in Star Wars stattfinden und jetzt das Ganze an eine von Daisy Ridley gespielte Heldin und einen farbigen Stormtrooper gespielt von John Boyega übergeben wurde. Das ist die erste Perspektive. Die zweite liegt in dem Bereich, was auch sehr stark in der Postmoderne diskutiert wurde, dass hier mit allen möglichen Genre-Elementen gearbeitet wird. Beide Franchises sind sehr stark in dem, was ich als Genre-Crossover bezeichne. Man diskutiert einerseits in der filmwissenschaftlichen Genre-Theorie momentan sehr häufig die Idee von sogenannten Hybriden, Genres, die sich vermischen, neue Genres hervorbringen. Also ein typisches Beispiel, was eigentlich nach klassischer Genre-Theorie gar nicht zusammenpassen würde, wäre, wenn man auf Aristoteles zurückgreift, die Tragödie und die Komödie, da inzwischen zahlreiche Tragikomödien immer wieder die Kinos heimsuchen, hat man ein Beispiel dafür, wie durch die Kombination von vertrauten Genreformeln schließlich neue hybride Strukturen entstehen können. Bei Star Trek und Star Wars geht man das von vornherein systematisch an, indem man schon immer die Genres, ähnlich wie in der Musikindustrie, miteinander vermischte und das auch von Anfang an das Ziel war. Also dass da einerseits Flash Gordon neben Errol Flynn, vielleicht, wenn man wohlwollend zu den Prequels sein will, könnte man noch ein paar Spuren von Visconti darin entdecken. Zumindest hatte George Lucas gehofft, das da irgendwie reinzubekommen. Diese Vermischung, das wäre das Typische für das Genre-Crossover. Man hat verschiedenste Zielgruppen und kombiniert diese verschiedenen Genre-Elemente zu einem Patchwork und konstruiert daraus die immer wieder neu konfigurierbare diegetische Welt des Films. Die dritte Runde besteht im Austauschprozess, der innerhalb der Popkultur sich vollzieht. Es steht außer Frage, dass die Eigentümer der Immobilien Star Trek und Star Wars der Kulturindustrie zugehören. Im einen Fall Paramount Picture, im anderen Fall anfangs 20th Century Fox, inzwischen der im Begriff der Kulturindustrie auch schon bei Adorno nachzulesen, die Disney Studios. So dass sich hier ein Wechselspiel vollzieht. Einerseits das Merchandise und die Vermarktung. Natürlich Star Wars ist ein Prototyp für ausuferndes Merchandising. Und auf der anderen Seite eine Fankultur, die, ich würde nicht ganz so weit gehen wie Jenkins, der darin eine Art Grassroots-Korrektur des kulturindustriellen Outputs sieht, aber die dennoch die Möglichkeit bietet, sich hier die Sachen so weit performativ anzueignen, dass daraus neue Perspektiven auf diese Universen entstehen. Die sind auch in beiden Franchises stark ausgeprägt, so dass dies der Vergleich dann in der dritten Runde im Hinblick auf die Participatory Culture, die Beteiligung der Fans und Rezipienten, die im Idealfall zu sogenannten, auf Deutsch gibt es das unschöne Wort, Prosumenten werden, also die sozusagen selbst durch, es klingt ein bisschen zu sehr wie vom Konsum, dies produktiv mitgestalten, das ist eigentlich Unsinn. Eher muss man es wirklich mehr verstehen als so eine Art Participatory Culture. Man dreht selbst Filme, verkleidet sich als Mr. Spock und Uhura, spielt mit einer Neonröhre, Laserschwerterkämpfe nach, richtet die Kamera drauf. Wenn das Ganze dann einigermaßen kreativ ist, dann kommt dabei eine eigene Leistung heraus, die sich sozusagen das Spielzeug der Kulturindustrie aneignet und was Eigenes draus macht. Für die Hintergründe von Star Trek und Star Wars, häufig werden sie auch durcheinander gebracht. Der Unterschied ist ungefähr 500 Stunden Spielzeit. Star Trek umfasst 6 Fernsehserien und 12 Kinofilme. Star Wars ist dagegen ein bisschen kompakter. Das sind bisher 7 Kinofilme, die auf ein Wochenende aneigenbar sind. Bei Star Trek sollte man sich dann schon eher 2 Monate dafür freinehmen, wenn man tatsächlich vorhätte, in einem Marathon die ganzen Folgen und Filme zu sichten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden ist neben der ausufernden Kosmologie auch, dass Star Trek maßgeblich geprägt war von der Rolle der Final Frontier in den 60er Jahren der Kennedy-Ära. Es war eine Art Bilderbogen zum Raumfahrtprogramm der 60er Jahre. Das war der Ausgangspunkt. Allerdings ist Star Trek auch ein sehr interessantes Beispiel, wie die Kritik, die an einer Serie geäußert wird, von späteren Generationen der Star Trek-Autorinnen und Autoren aufgegriffen werden kann und in der Serie selbst verhandelt wird. Denn so ziemlich jeder Kritikpunkt, der an einem zu optimistischen Zukunftsbild gegenüber der alten Serie artikuliert wurde, oder auch die White Supremacy, die sich vielleicht manchmal in den etwas pathetischen Gesten von Captain Kirk alias William Shatner niederschlägt, diese ganzen Punkte, die wurden später in den Nachfolgeserien, die ab den 80er Jahren produziert wurden, wie der Next Generation, Deep Space Nine und Voyager, selbst kritisiert, sodass direkt Diskurse geführt wurden über Cowboy-Diplomatie, über den Machismo der Sternenflotte. Alle die Kritikpunkte, die von außen anhand der alten Serie diskutiert wurden, tauchten irgendwann in den Spin-offs selbst auf. Sodass bei Star Trek eine Art Diskurs innerhalb der verschiedenen Serien entstanden ist, der kritisch die eigene Seriengeschichte kommentiert. Star Wars hingegen wurde von anderen Einflüssen der Popkultur geprägt. Der Schriftsteller und Filmkritiker Dietmar Dart wies einmal ganz treffend darauf hin, dass Star Wars eigentlich von den Ideen der kalifornischen Subkultur der 60er Jahre geprägt war. Im Unterschied zu Star Trek, die sozusagen politische Kritik üben wollten und die Ideen eines positiven Zukunftsbildes immer wieder neu verhandelten, war Star Wars dagegen von jenen Hippie-Fantasien geprägt, die auf eine große Erzählung zum Selbermachen abzielten. Diese große Erzählung zum Selbermachen realisierte auch George Lucas. Wahrscheinlich sieht er sich selbst inzwischen in der tragischen Figur von Anakin Skywalker, der zu Darth Vader wird, denn er kriegt immer wieder Prügel ab, am deutlichsten nachzulesen, etwa in Peter Biskins Easy Riders, Raging Bulls, dass er das New Hollywood verraten hätte. Immerhin so wie Anakin Skywalker vorher einer der Jedi war und dann zum bösen Sith Lord wird, so unterzeichnete George Lucas die Verträge mit 20th Century Fox und anderen Gestalten der dunklen Seite, die man ja immerhin hier mit dem Autorismus französischer Nouvelle Vague-Tradition her geprägt bekämpfen wollte. George Lucas hat sogar, wie ich neulich in einer Monographie über die Entstehung der Star Wars-Filme gelesen habe, ein Seminar bei Jean-Luc Godard in den 60er Jahren besucht, als dieser an der USC in Los Angeles unterrichtete. Lucas hatte auch eine echte Begeisterung dafür, sodass es ihn wahrscheinlich umso härter traf, als er dann zusammen mit Steven Spielberg der Buhmann war, der das New Hollywood verraten hat. So dass hier eigentlich der etwas irrsinnige Versuch vorlag. Man wollte einerseits eine Hommage, eine doppelkodierte Hommage an die Serials der 30er Jahre wie Flash Gordon, Buck Rogers und ähnliche Pulp Fiction realisieren. Und zugleich wollte man doch so halb das New Hollywood fortführen. Endete in dem fatalen Resultat, wo Spielberg und Lucas nur eine Teilschuld trifft, dass daraufhin die Studios genau diese Formel der Überraschungserfolge Star Wars und Jaws übernahmen und daraus die etwas monokulturell geprägte Blockbuster-Franchise-Fabrikation anfertigten, die bis heute anhält. Für Star Wars ist prägnant, dass es nicht so diskursiv angelegt ist, sondern stattdessen hat man es mit einem filmisch geprägten Universum zu tun, das offene Anschlussstellen bietet. Nicht umsonst hat der Filmhistoriker Tom Gunning vor einigen Jahren in einem Schlüsseltext über das Cinema of Attraction auf die Parallelen zwischen den Filmen von Lucas und dem ganz frühen Jahrmarktskino der 1890er Jahre hingewiesen, das noch nicht narrativ war, sondern stattdessen einzelne isolierte Sensationen präsentierte. Kommen wir zur Architektur des Worldbuildings. Für Utopien ist es typisch, man hat Schwierigkeiten, welche interessanten Geschichten soll man denn eigentlich erzählen, wenn in der Gesellschaft eh alles perfekt ist. Mit diesem Problem hatte H.G. Wells in Things to Come zu kämpfen, der Film, der auf Wells Roman basiert, in den 30er Jahren ebenfalls. Man findet darin häufig eine Architektur, die dann eher an die größten wahnsinnigen Schaltzentralen von James Bond-Schurken in den Jahrzehnten danach erinnert, sodass die Utopie auf der ästhetischen Ebene, wie auch schon William Gibson in seiner Kurzgeschichte zum Gernsback-Continuum betonte, eher suspekt wirkt, aufgrund der Erfahrung des Totalitarismus, ist man dann gegenüber dieser Ästhetik doch eher skeptisch. Ab und zu bekommt man bei Star Trek Einblicke, wie die Föderation des 24. Jahrhunderts aussieht, in der eine Art Sozialismus unter amerikanischen Vorzeichen herrscht. Das können Sie sich rechts im Film von Robert Wise, Star Trek The Motion Picture, von 1979 anschauen. Aber dennoch ist eigentlich typisch bei Star Trek, dass man in den seltensten Fällen etwas über dieses sozialistische Utopia der Föderation, in dem das Essen aus dem Replikator kommt und man, wenn es um außerirdische Tarifverhandlungen wie in Deep Space Nine geht, dann auch sogar mal wieder zum Kapital von Karl Marx greift, um sie auf den Konflikt vorzubereiten, wie es in der inneren Struktur der Föderation aussieht, davon erfahren wir reichlich wenig. Das Typische ist, dass es immer dorthin geht, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Und in diesen Grenzregionen, da finden wir dann doch wieder die ganzen alten Konflikte, die man in den 60er Jahren kannte. Übrigens ein schönes Beispiel für eine Doppelkodierung. Auf der einen Seite hat man den russischen Offizier Pavel Djekov, der an Bord der Enterprise mitfliegen darf, so wie manchmal in der sozialistischen Science-Fiction ein bekehrter amerikanischer Forscher dann mit an Bord darf. Und zugleich hat man die Klingonen, die relativ unschwer als eine Art Parabel auf die Gegner im Kalten Krieg zu erkennen sind. So dass es hier schon eine gewisse Schizophrenie produziert. Einerseits hat man die Integration durch den russischen Steuermann, der an Bord der Enterprise mitfliegt. Andererseits feiern die Klischees fröhliche Urständ, indem die Klingonen, für diejenigen, die mit der Serie nicht so vertraut sind, auf dem Bild unten in der Mitte sieht man den klingonischen Lieutenant Worf, der später in die Enterprise integriert wird, doch auf alle möglichen Klischees des Kalten Krieges zurückgreifen. Gleichzeitig wären die Klingonen ein schönes Beispiel, wie man sozusagen ironisch die eigene Serienvergangenheit durchbricht, indem nämlich der Klingone Worf, der in der Next Generation, in der man dann mit den Klingonen nicht nur Frieden geschlossen hat, sondern mit ihnen sogar zusammenarbeitet, in Minsk aufgewachsen ist und als einer der Enterprise-Offiziere, der auf die Erde zurückgeht und dort pensioniert wird, überlegt, in welche Stadt soll er denn ziehen, besteht Worf drauf, die schönste Stadt des Planeten ist Minsk. Es gibt keine andere Auswahl. San Francisco, Paris, London, Berlin, das kann einem gestohlen bleiben. Minsk bietet alles, was diese Metropolen zu bieten haben. Für Star Trek, wie man hier sehen kann, gehört es zum Cast dazu, dass man eine gezielte Repräsentationspolitik betrieb. Gemäß der vulkanischen Formel Infinite Diversity and Infinite Combinations gehört es dazu, dass man eine multikulturelle Besetzung präsentierte. Einen japanischen Steuermann, die afrikanische Kommunikationsoffizierin Uhura, den bereits erwähnten Pavel Djekov, dann natürlich manchmal vor den Stereotypen auch nicht gefeit, den Maschinenraum-Supervisor Scotty, der als Ingenieur aufgrund seiner schottischen Herkunft notfalls die Aliens unter den Tisch drängt beim Whisky-Trinken. Das ist dann doch wieder ein bisschen Stereotyp, aber immerhin nette Geste. Und schließlich ein Prinzip, das dann später fortgesetzt wurde, indem die metaphorische Komponente der Aliens in die Serie integriert wurde und so ab 1987 in der Next Generation die Klingonen zu einem wichtigen Bündnispartner wurden, der seitdem auf allen Raumschiffen der Föderation mitfliegen darf. Und umgekehrt besucht man dann die klingonischen Verbände auf der Heimwelt Kronos. Oder etwa die Borg. Ursprünglich Musterbeispiel für aus der spätromantischen Rumpelkammer gezogene Cyborgs, die als unheimliche Geschöpfe dem Individualismus der Föderation gegenüberstehen. Diese sind inzwischen auch in das Geflecht des Star Trek Patchworks integriert, in dem in der Serie Voyager Jeri Ryan als Borg-Offizierin Seven of Nine an Bord des Föderationsraumschiffs mitfliegen darf. Das wäre die Politik von Star Trek. In erster Linie auf der narrativen Ebene, metaphorisch arbeitend, repräsentative Charaktere, die auf ein besseres Morgen, das aber nicht klar ausformuliert wird, verweisen. Und auch eine gewisse pragmatische Weise, wie man mit den technischen Zukunftsversprechungen umgeht. In der Tat hat das Star Trek eine Vielzahl von Erfindern inspiriert. Beispielsweise das Handy wurde nach Vorbild der Kommunikatoren konstruiert, sodass dies sozusagen nicht die großen Entwürfe wie beim Tomorrowland sind, sondern eher ein sehr pragmatischer Zugang zu einzelnen nützlichen Geräten. Leider lässt der Replikator, der das Essen einfach so produziert, bisher noch auf sich warten. Im Gegensatz dazu bei Star Wars haben wir es mit einem ästhetischen Prinzip zu tun, das heute auch schon mal kurz angesprochen wurde. Der sogenannte Used Future Look. George Lucas orientierte sich an den Bildern von den Raumfähren, die aus dem All zurückkamen. Und meistens waren diese relativ verdreckt und hatten nicht den schimmernden Glanz des Tomorrowlandes. So dass es zum Stil der alten Trilogie dazugehörte, dass hier das ganze Universum den Anstrich des Gebrauchten, der Retro-Charme der kaputten Raumschiffe und schon etwas schrottreifen Androiden präsentierte. Und es gehörte auch gerade dazu, dass man ihn als Gegenakzent zur clean Ästhetik von Star Trek oder auch von 2001 in die Wüste von Tunesien fuhr, dort eine außerirdische Siedlung aufbaute. Und wenn man am Rande des Universums in der Wüste sitzt, dann ist man tatsächlich auch real in der Wüste und dreht dort die Außenaufnahmen. Oder geht auf einen der entlegensten Gletscher Finnlands, um dort den Eisplaneten Hoth umzusetzen. Das sind Elemente, die Star Wars maßgeblich prägten. Auf der anderen Seite steht die geradlinige und sehr aufpolierte Ästhetik des Imperiums. Der britische Filmwissenschaftler Will Brooker machte auf einen interessanten Aspekt aufmerksam, dass in Star Wars aus einer Autorperspektive bei George Lucas ein interessanter Widerstreit besteht. Wahrscheinlich deswegen hat auch nur Hollywood verraten. Auf der einen Seite für das Improvisierte, das Spontane, die abgenutzte Ästhetik der Rebellen und auf der anderen Seite die im Prequel auch noch stärker betonte, sehr technokratische und sehr geordnete Ästhetik des Imperiums. Zu dem Aspekt, den wir vorhin kurz angeschnitten hatten in den Prequels, ist diese Ästhetik auch untergebracht, da, wie Brooker sehr anschaulich darlegt, das Imperium aus den Strukturen der Republik entsteht, sodass diese cleane und 30er Jahre Tomorrowland-mäßige Ästhetik nahtlos in die technokratisch-faschistische Ästhetik des Imperiums übergeht. Also sozusagen, dass das durchaus im Gegensatz zu den Dialogen, die eher zweischneidige Qualitäten aufweisen, eine der ästhetischen Stärken der Prequels ist, wie hier sozusagen eine Kontinuität entsteht, die Republik, die in das technokratisch-faschistoide Imperium umkippt. Das sind die beiden Pole, die bei Star Wars genutzt werden. Ich glaube, man kann hier schon relativ deutlich sehen, dass bei Star Wars eher eine Tendenz zum ästhetischen Spiel mit Versatzstücken besteht, bei Star Trek dagegen der diskursive Ansatz, der verschiedene Issues der Science-Fiction-Geschichte aufgreift. Der zweite wesentliche Punkt, das Genre-Crossover. Die Next Generation war eine der einfallsreichsten Serien in Bezug auch auf eine Metapher, die dann häufig in den neuen Medien aufgegriffen wurde, nämlich mit der Idee des sogenannten Holodecks. Auf dem Holodeck lassen sich alle Genres, alle Szenarien der ganzen Filmgeschichte nachbauen. Das führte manchmal auf narrativistischer Seite zu der etwas naiven Annahme wie in Janet Murrays Hamlet on the Holodeck, dass hier die Zukunft des interaktiven Entertainments läge. Man müsste sich dann aber mal auch die Folgen von Star Trek tatsächlich anschauen, denn der besondere Reiz dieses Holodecks besteht eigentlich immer darin, dass es eine Fehlfunktion hat und somit eine Art reflexiv-ironischer Diskurs über Genres realisiert wird. In einem James-Bond-Programm muss man, um die nötige Spielzeit zu gewinnen, die ganze Welt vernichten und der Schurke ist daraufhin so irritiert, weil auf einmal James Bond selbst die Welt zerstört hat, dass man damit die retten 5 Minuten hat, die man braucht, um ans Ende des Spielprogramms zu gelangen. Die Klingonen werden in den Italo-Western befördert, von dessen moralischen Ambivalenzen sie als ehrenvolle Krieger völlig überfordert sind. Oder etwa in einer genialen Folge zum Thema künstliche Intelligenz gibt der Android Data den Befehl in einer Sherlock-Holmes-Simulation, die ihm zu langweilig geworden ist, dass der Gegenspieler Moriarty die gleichen Ausgangsbedingungen wie er selbst haben sollte, damit es schwieriger wird. Und das Computerprogramm nimmt ihn beim Wort. Data ist eine künstliche Intelligenz, die sich ihrer selbst bewusst ist. Das führt dazu, dass der simulierte Moriarty auf einmal bemerkt, ich bin nur eine Spielfigur in einem Computerprogramm, also höre ich jetzt mit diesem unsinnigen Kampf gut gegen böse auf und beanspruche individuelle Rechte und will das Holodeck verlassen und die Galaxis erkunden. Was dann zu sehr schönen, diskursiven, ironischen Varianten von Genreformeln und von Top Boy der Science Fiction führt. Star Wars betreibt auch ein Spiel mit den Genreformen, allerdings in der gezielten ikonografischen Anspielung auf Posen und Motive, die aus der Filmgeschichte bekannt sind. Genauso auch eine Aktualisierung und Integration von bekannten Standardsituationen aus dem Classical Hollywood, die hier in das retrofuturistische Ambiente einer weit entfernten Galaxis verlagert werden. Auf diesen beiden Abbildungen, glaube ich, kann man das relativ deutlich erkennen. Harrison Ford in einer Pose als Weltraum-Cowboy Han Solo vor dem Millennium Falcon, die ganz klar am klassischen Hollywood-Western orientiert ist. Unten aus Star Wars A New Hope von 1977, das Geschwisterpaar Luke und Leia, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass sie Geschwister sind und daher ein romantisches Geplänkel eingehen können. Sie entkommen wie in einem alten Errol Flynn-Film auf der Kampfstation des Imperiums, indem sie sich mit einem Enterhaken über den Abgrund schwingen und dabei an Szenen, die man aus zahlreichen Piratenfilmen kennt, erinnern. So dass Star Wars im Unterschied zum reflexiven Effekt, den Star Trek realisieren will, das Genre-Crossover benutzt, um einen sogenannten immersiven Effekt zu erzielen. Also die Idee des Eintauchens in die ästhetische Patchwork-Welt, die auf der einen Seite auf dem einen Planeten Tatooine haben wir die Gesetze des Western, dann hat man die Wolkenstadt, die an Piraten- und Abenteuerfilme erinnert, dann hat man Szenarien, die aus den alten Flash Gordon-Filmen kommen könnten und in den Spin-offs, etwa in den Romanen, gibt es im Großstadtdschungel des Stadtplaneten Coruscant, der an Fritz Langs Metropolis erinnert, sogar eine tiefere Ebene, auf der man dann auf einmal Blade Runner antrifft, in dem im Future-Noir-Stil ein Hardboiled-Detective auf Ermittlungen in den Stadtdschungel der futuristischen Großstadtwelt abtaucht. Sodass hier sozusagen eine Art Netzwerk aus verschiedenen Genres, die sich gegenseitig zu einem fiktionalen Kosmos ergänzen, genutzt wird. Das bietet sich besonders gut an für eine sinneludische Form. Mit diesem Begriff bezeichne ich Situationen, die im Film als Standardsituation etabliert sind und sich aufgrund ihrer Nähe zu Spielregeln und zu Spielabläufen besonders gut in Videospiele oder sogar analog in Brettspiele übertragen lassen. Das lässt sich bei Star Wars in einer Vielfalt von Szenarien vorfinden. Die Schlacht um den Eisplaneten, die bereits 1982 in einem Videospiel umgesetzt wurde. Die Aufgaben sind relativ klar. Imperiale Walker, die entfernt an die Maschinen aus H.G. Wells' War of the Worlds erinnern, greifen eine Rebellenbasis an und man muss mit kleinen Schneegleitern verhindern, dass diese die Schutzschildgeneratoren erreichen. Ein typisches Videospielszenario. Dass das alles mit wunderbarem Nonsens verbunden ist, wie dass zufällig die Schneegleiter Harpunen auch noch haben, mit denen man, keine Ahnung, entweder eher auf dem Eisplaneten die Wäsche trocknen kann, wenn man eine Wäscheleine braucht, oder zufällig, wenn gerade die Imperialen mit solchen Walkern angreifen, passt diese Wäscheleine auch noch dazu, um die Walke zu Fall zu bringen. Das sind alles Konstruktionen, die auf einer rein ludischen, also spielerischen Logik basieren und nicht mehr wirklich narrativ zu erklären sind. Wir hatten in Mainz vor einigen Jahren die Narratologin Meryl O'Ryan zu Gast, die in Sachen transmediale Narratologie sehr interessante und gute Thesen hat. Ich diskutierte häufig mit ihr über Star Wars und dann hatte ich irgendwann doch den Erfolg, dass sie sagte, okay, gut, es muss die Ästhetik sein, die diese Filme ausmacht, nicht allein die Narration. Es war allerdings so ein bisschen ein argumentativer Pyrrhus-Sieg meinerseits, denn sie erklärte zugleich, it must be the aesthetics. The narrative is so silly, it can only be the aesthetics. So, dass hier in der Tat die Narration, gut, wenn man das jetzt aufwenden will, dann wird man jetzt die Heldenreise auspacken. Die ist in der Tat so einfach und simpel wie Spielregeln. Der Reiz besteht in der Ästhetik und in dem Abenteuerspielplatzcharakter von Star Wars, der sich im Brettspiel, wie hier unten im Lego-Spiel, in dem Luke Skywalker gegen Darth Vader anwürfelt, oder in der Verfolgungsjagd durch ein Asteroidenfeld aus The Empire Strikes Back, das in Dutzend Videospielen auch wiedergibt, als eine Art Spielbrett anbietet und dann in den Spielen, die teilweise eigene Geschichten, eigene Szenarien entwickeln, von den ursprünglichen Filmen löst. Bis hin zu einer Ambivalenz, die man in den Filmen bisher gar nicht vorfindet, dass man in dem Spiel TIE Fighter von 1994 sogar auf die Seite des Imperiums wechseln kann, dann als Buddy so fast wie bei Top Gun mit Darth Vader zusammenfliegt und man bekommt die ganze Konstellation aus der anderen Perspektive erzählt. Luke Skywalker und die Rebellen sind alles gemeine Terroristen, die für Unruhe sorgen, harmlose Kampfstationen in die Luft sprengen und so kann man dann im Spiel die dunkle Seite erkunden oder kann dann später in Spielen wie Knights of the Old Republic, einem Rollenspiel, das ein ganzes eigenes Universum 4000 Jahre vor der Handlung der Filme entwirft, sogar selbst entscheiden, ob man auf die Seite der Sith Lords, also der dunklen Seite der Macht, oder auf die Seite der heldenhaften Jedi geht. Diese Optionen werden dann auch als Basis genutzt für das Transmedia Storytelling, also für dieses Netzwerk aus Geschichten zwischen Spielen, Filmen, Comics, Romanen, die ganze eigene Abteilung des Universums entwerfen. Und das bietet auch zugleich die Basis, wo dann die Aneignung durch die Fanfiction realisiert wird. So wie inzwischen die bösen Stormtrooper des Imperiums eher für wohltätige Zwecke gebucht werden können. Es gibt einen ganzen internationalen Fanverband namens The 501st Legion, die für wohltätige Zwecke zu mieten sind. Dann kommt Darth Vader als netter Entertainer auf Kindergeburtstagen vorbei oder für wohltätige Ereignisse treten sie mit allen möglichen Kostümen und spektakulären Shows auf. Das wiederum wirkte sich auf die Romane des Expanded Universe selbst aus, indem dann diese Fanaktivisten inzwischen selbst als Charaktere in den Erzählungen des Star Wars-Universums auftauchen. Das wäre so ein typisches Beispiel für das Wechselspiel zwischen Fankultur und kulturindustrieller Verwertung. Star Trek kann für sich beanspruchen, in vielerlei Hinsicht das Urmodell für Fanpartizipation zu sein. Der unvermeidliche Henry Jenkins, hier wieder einmal, schrieb 1992 eines der Schlüsselwerke für die Fan-Studies. Das Buch Textual Poachers, Television Fans and Participatory Culture, untersuchte am Beispiel von Star Trek-Fanaktivitäten seit den 70er Jahren, wie diese genutzt werden, um eine subversive Umkodierung der Serien und der Filme zu leisten. Häufig im Kontext von Gay- und Lesbian-Fiction wurden homoerotische Abenteuer von Kirk und Spock erkundet oder es wurden Ambivalenzen eingeführt, die so zuvor in der Serie noch nicht enthalten waren. Gleichzeitig war allerdings das Besondere, dass dieser Input der Fans in den Serien selbst aufgegriffen wurde und man somit von einer Art Dialog zwischen dem Serien-Franchise und den Fanaktivitäten sprechen kann. Häufig wurden auch die Autorinnen und Autoren aus diesem Bereich der Fanfiction rekrutiert. Das führte schließlich zu Kooperationen wie dem Fanfilm Star Trek Phase 2, eine Serie, die seit 2004 produziert wird und auf YouTube zu sehen ist. Hierbei handelt es sich um die Verfilmung von Drehbüchern aus den 70er Jahren, die für eine neue Star Trek-Serie gedacht waren, dann aber zugunsten des Kinofilms auf Eis gelegt wurden. Und in diesem Fall haben filmisch versierte Fans gemeinsam mit den Drehbuchautorinnen und Autoren der Vorlagen diese Scripts rund 30 Jahre später doch noch verfilmt, mit viel Aufwand und viel Leidenschaft und selbstgebastelten Spock-Ohren und Kulissen wurde dann schließlich diese Sammlung an Drehbüchern noch realisiert. Teilweise traten dann sogar die Darsteller aus der Originalserie aus den 60er Jahren, wie Nichelle Nichols, George Takei und Walter Koenig, in der Serie selbst auf. Sodass das ein interessantes Beispiel dafür ist, wie sozusagen die Aneignung durch die Fans dann eine eigene neue kulturelle Produktion hervorbringt. Bei Star Wars gibt es auch zahlreiche Fanaktivitäten, die eine Vielzahl an unterschiedlichen Genrevariationen hervorbrachten. Ein Beispiel, wie die Mythologie, das was dann sozusagen das Mythenpatchwork Star Wars ausmacht, immer wieder Verhandlungssache ist, das lässt sich an diesem prominenten Fall schön nachverfolgen. Ich weiß nicht, wem ist der Kopfgeldjäger Boba Fett ein Begriff? Kurz zur Erläuterung, wir hatten ja vorhin von den Jetpacks gehört. Dieser Kopfgeldjäger, der hier rechts auf dem Bild zu sehen ist, der hat so einen tollen Jetpack. Natürlich in den frühen 80er Jahren war das als Kind eine meiner Lieblingsspielzeugfiguren. So man hatte den Kopfgeldjäger, der Harpunen verschießen konnte, mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen und alle möglichen retrofuturistischen Utensilien als Actionfigur hatte. Das sorgte dafür, dass nicht nur ich davon begeistert war, sondern zahlreiche, die damals im jugendlichen Alter mit Star Wars-Figuren spielten. Leider war George Lucas, der manchmal doch ein wenig moralinsauer ist, nicht ganz so begeistert von seiner eigenen Figur und daher ereilt Boba Fett Der Schurke hat Harrison Ford in The Empire Strikes Back in die Tiefkühlkammer befördert. Und das gehört natürlich bestraft, nach der Meinung von George Lucas. Dadurch hat Boba Fett einen der unspektakulärsten und dämlichsten Abgänge innerhalb der Star Wars Saga. Sein Raketenrucksack hat eine Fehlfunktion und so rast er auf einer Segelbarke gegen das Hauptschiff, prallt da dagegen und stürzt in den Schlund eines Wüstenmonsters, in dem er nach Wunsch von George Lucas und dem Drehbuch von Return of the Jedi 1000 Jahre lang verdaut wird. Das ist kein nettes Ende für so eine tolle Figur. Schon gar nicht, wenn man so einen tollen Raketenrucksack hat. Das dachten sich vor allem auch einige der Comic-Autoren, die Star Wars Spin-Off-Geschichten schrieben. So dass bereits 1985 in einem Comic des Marvel Verlags Boba Fett wieder aus seinem Wüstengrab befreit wurde und einfach dann im Schlund des Wüstenmonsters, ich meine, er hat ja 1000 Jahre Zeit, um verdaut zu werden, da hat man auch Zeit, seinen Raketenrucksack zu reparieren. Er repariert diesen, fliegt aus dem Schlund hinaus und steht damit für neue Abenteuer zur Verfügung, die auch dann ausgiebig in Kurzgeschichten, Videospielen, Romanen zelebriert wurden. Das ging dem Auteur der Star Wars Saga oder zumindest dem selbsternannten Auteur etwas auf die Nerven. George Lucas erklärte, dass Boba Fett tot sei, als er einmal in einem Interview darauf angesprochen wurde. Er selbst habe ihn umgebracht, er hat doch, oder nein, eher als Erfüllungsgehilfe war der arme Richard Markant, der Regisseur von Return of the Jedi, dafür zuständig, dass Boba Fett in den Schlund des Wüstenmonsters stürzt. Irgendwann gab George Lucas auf, in einem weiteren Interview 2008 erklärte er, "Most people don't believe that he died anyway." Inzwischen, das ist vielleicht doch eine der positiven Seiten des Mäuseimperiums. Disney hatte doch etwas Mitleid mit dem arm gebeutelten Kopfgeldjäger und im letzten Jahr wurde eine offizielle Amnestie für Boba Fett erlassen. Disney verkündete, die neue offizielle Variante sei, so wie es in der Fanfiction und in Comics der Fall ist, Boba Fett hat seinen Raketenrucksack repariert und ist damit aus dem Schlund des Wüstenmonsters entkommen. Wenn man das dann im Detail sehen will, wie das alles abgelaufen ist, gibt es seit letztem Jahr einen aufwendig produzierten Fanfilm namens Beyond the Dune Sea, der dann zeigt, wie Boba Fett dem Schlund des Monsters entgeht. Wenn man das Ganze mehr als eine Art modernen Roman lesen will, mit sehr viel Stream of Consciousness, es gibt auch noch eine Kurzgeschichte, in der er dem Schlund des Monsters entkommt und Zwiegespräche mit dem Monster führt, die Finnegan's Wake ist dagegen harmlos. Das wäre sozusagen das Potenzial des Star Wars in einem Umgang mit Playfulness. Hierbei handelt es sich um einen Begriff des dänischen Spieleforschers Miguel Sicard. Als Playfulness bezeichnet er im Unterschied zum strengen, regelgeleiteten Spiel eine Art spielerische Aneignung, die näher an Improvisationstheater oder Live-Rollenspiel sich befindet. Man nähert sich den Objekten, nimmt diese noch ernst, aber fängt dann an, auf eigene Weise damit zu spielen, herumzuprobieren, neue Aspekte zu entdecken. Genau das machen im Idealfall die Fanfiction-Produktionen, dass sie neue Ideen kreieren, wenn sie nicht einfach nur die kulturindustriellen Standards nachbuchstabieren. So, kommen wir zur Auswertung. Die Ergebnisse wären, im Hinblick auf die Architektur des Worldbuildings, für Star Trek ist entscheidend, dass immer wieder diskursiv die Entwicklung zeitgenössischer Konflikte und die Reflexion diverser Repräsentationsfragen in den Serien verhandelt werden. Das kann man sehr exemplarisch über die ganzen 50 Jahre hinweg verfolgen. Das, was zuvor in der Serie selbst noch propagiert wurde, wird ein paar Jahrzehnte später kritisch in Frage gestellt. Es reicht allein, wenn man sich die Typologien der Star Trek Captains hintereinander anschaut. Zuerst William Shatner. Inzwischen hat er zum Glück noch einiges an Ironie dazugelernt, der den cowboyhaften, draufgängerischen Captain spielt. Ein paar Jahrzehnte später Patrick Stewart, Royal Shakespeare Company. Das prototypische Bild des intellektuellen, reflektierten Captains, der bei einer Tasse Earl Grey erst einmal das ganze Team einlädt und danach überlegt, wie man gemeinsam eine vernünftige Lösung für die intergalaktischen Konflikte findet. Später dann auch noch Avery Brooks als afroamerikanischer oder sonst afrovulkanischer Captain der Raumstation Deep Space Nine. Oder eben Kate Mulgrew als Captain Catherine Janeway. Sodass hier die überfälligen Korrekturen auch innerhalb von Star Trek realisiert wurden und entsprechend immer in der Besetzung der neuen Serien modifiziert wurden. Sodass hier kein fester Kern des erzählerischen Universums vorliegt, sondern stattdessen ist dieser fast wie in einem Spiel immer wieder neu konfigurierbar und kann je nach den Ergebnissen der Diskurse um die Serie neu ausgerichtet werden. Star Wars hingegen verlagert die Aushandlungsprozesse auf die ästhetische Ebene. Die Dialektik zwischen improvisiert anmutender Used-Future-Ästhetik und der kalten Funktionalität des Imperiums bildet bis heute das ästhetische Spannungsfeld, in dem sich sowohl die Spin-off-Erzählungen in anderen Medien als auch die Fanproduktion situieren. Interessanterweise kann man hier auch nicht von einer teleologischen Entwicklung ausgehen, denn interessanterweise geht J.J. Abrams, unterstützt von dem Drehbuchautoren Lawrence Kasdan, der bereits an den ursprünglichen Star Wars-Filmen mitarbeitete, in Episode 7, The Force Awakens, wieder zu der eher an Originalschauplätzen gedrehten ersten Trilogie in der Ästhetik zurück. So, dass es hier ein Wechselspiel ist zwischen dem Digitalen und zwischen dem Realen. Dann das Genre-Crossover, wie gesagt, das Holodeck als Musterbeispiel in Star Trek. Wie man sozusagen selbst, wie wenn man anfängt mit dem Code eines Spiels herumzuprobieren, die verschiedenen Genre-Mechanismen, die Semantik, die Syntax neu kombinieren und dabei gleichzeitig ironisch diskursiv reflektieren kann. Auf der anderen Seite bei Star Wars der perfekte Genre-Crossover-Abenteuerspielplatz. Hier Western, dort Piratenabenteuer, als nächstes noch retrofuturistische Zukunftswelten und zwischendurch vielleicht noch ein Abstecher in die Fantasy, um zen-buddhistische Weisheiten von Master Yoda auf dem Sumpfplaneten zu erfahren. Sodass bei Star Wars ein Genre-Crossover der sinneludischen Formen realisiert wird, was dann einen zukünftigen Spielplatz in diversen Videogames bietet. Bezeichnenderweise hat Star Wars auch nahezu alle Videospielgenres in den verschiedenen Spin-offs und Adaptionen abgedeckt. Zum Diskurs und den Fanaktivitäten. Bei Star Trek besteht die Utopie weniger in der konkreten Gestalt der Föderation, die ja kaum zu sehen ist. Man weiß nur, dass irgendwann im 22. Jahrhundert der Kapitalismus abgeschafft wurde und irgendwie der Sozialismus durch die Hintertür dann doch noch gewonnen hat. Das wird aber nie richtig ausformuliert, sondern stattdessen wird das sozusagen als eine Projektion auf ein besseres Morgen, das erst diskursiv, negativ, dialektisch auszuhandeln ist, immer wieder angedeutet. So dass vielleicht die Utopie bei Star Trek eher darin besteht, was tatsächlich in den realen Fanaktivitäten und Aneignungen daraus als Interpretationsvorgang gemacht wird. Durch die Narration als diskursive Partizipation lassen sich so auch immer wieder neue Varianten der Star Trek-Utopie verhandeln und entwerfen. Bei Star Wars dagegen verfügen die Fanaktivitäten und der Diskurs von vornherein über eine spielerische Qualität, die als eine Art Abzweigung und Umleitung von der handelsüblichen Heldenreise nach dem Campbellschen oder Voglerschen Muster verstanden werden kann. Hier werden Figuren, die eigentlich gar keine Narration ursprünglich haben sollten, wie Boba Fett, auf einmal zum zentralen Mittelpunkt der Erzählung, können Geschichten erleben wie Django, der zynische Kopfgeldjäger im Italo-Western, und damit lässt sich die Mythologie des Star Wars-Universums rekonfigurieren und schafft neue Ansatzpunkte, die in den Filmen vielleicht nur ganz en passant im Hintergrund ästhetisch angedeutet wurden. Bei Star Wars geht es dann auch weniger um die diskursive Reflexion, die bei Star Trek zentral war, sondern stattdessen hat man ein Spannungsverhältnis zwischen einem kulturindustriellen Disney-Themenpark, der fest vorgegebene Attraktionen an die Leute bringen will, und andererseits der Playfulness der ästhetischen Partizipation, wenn man einen Raketenrucksack und Boba Fett-Rüstung klaut und anfängt damit im Sandkasten oder bei der Flucht aus dem Sandmonster eigene Spiele zu realisieren. Das wäre es soweit als Bestandsaufnahme zu den beiden Mythen-Patchworks Star Wars und Star Trek. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Die Radio Wissen Hörsaal.
Der Medienwissenschaftler Andreas Rauscher und sein Vergleich der Mythen-Patchworks von Star Trek und Star Wars. Wie gehört, die Fans, die klauen einzelne Flicken des Patchworks und nähen sie in neue Erzählungen ein. Oder aber sie ergänzen die offizielle Saga mit ihren apokryphen Erzählungen aus dem Untergrund. Rauschers Vortrag hieß »When Galaxies Collide – Star Trek und Star Wars im transmedialen Vergleich« und er hat ihn im Rahmen der Tagung »Things to Come« im Filmhaus am Potsdamer Platz gehalten. Dort könnt ihr übrigens noch bis zum 23. April die gleichnamige Ausstellung »Things to Come« besuchen. Oder, falls ihr vor Ort seid und mit ein bisschen Glück ein paar Karten ergattert, euch noch bis zum Ende der Berlinale am nächsten Wochenende in der Retrospektive anschauen, wie utopisch oder wie dystopisch die dort gezeigten Science-Fiction-Filme ausfallen. Für heute aber wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend in der Gegenwart. Katja Weber sagt Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.